Boomer Cringe, Kalenderwoche 10. Hier ist Fest und Flauschig am Mittwoch, den 8. März 2023. Mir zugeschaltet mit einem roten Smoothie in der Hand und einem Punk-Pullover, Olli Kuddel-Schulz.
Ja, mir zugeschaltet Jan Böhmermann. Und wenn Jan Böhmermann diesen Blick in den Augen hat wie heute, dann kann ich mich eigentlich zurücklehnen. Es ist dieser entschlossene Blick, die Sendung an sich zu reißen, gut vorbereitet zu sein und wahrscheinlich auch schon auf hoher Betriebstemperatur zu sein, weil er heute Morgen sich schon mit der Redaktion getroffen
nicht
hat.
Nicht heute Morgen, ich habe einen 12-stündigen Konferenztag bereits hinter mir zum Aufnahmezeitpunkt dieses Podcasts. Ich bin geladen wie ein Karabiner 98. So geladen bin ich. Ich bin richtig geladen. Außerdem spiele ich gerade wieder PlayStation. Ich laufe wieder rum und baller Leute kaputt. Ich habe wieder die PlayStation entdeckt für mich. Ich habe mich jahrelang davor gedrückt, die PlayStation anzumachen, wegen Update.
Was ich habe gerade ganz schlechten Empfang von dir auf deinem Ohren. Kann es sein, dass du irgendeine falsche Spur drin hast oder ähnliches?
Nee,
ganz kurz.
Du hast einen kleinen Schlaganfall gehabt, vielleicht einfach nur. Bei mir liegt's nicht.
Ich kann es ja gleich mal sagen, es gab in der letzten Sendung Probleme mit deinen Spuren. Deswegen frage ich jetzt einfach mal offen in der Sendung.
Ja, es gab nicht Probleme mit meinen Spuren. Du hast versucht, mich zu derailen, mich von der Spur runterzuholen. Das war dein Ding. Ich wollte gerade sagen, ich habe die PlayStation wieder angeschlossen und ich habe mich jahrelang davor gedrückt, weil ich die Updates nicht gemacht hatte und ich wusste, wenn ich die PlayStation anmache, dauert es 2 Tage, bis sie wieder up to date ist. Das nervt mich. Jetzt geht's aber wieder.
Ich will mir die PlayStation 5 auch zulegen, wenn es die irgendwo günstig bei eBay gibt oder so für einen Fuffi.
Ich habe nicht die PlayStation 5, ich habe die PlayStation 4, nicht die PlayStation 5.
Die 5 ist doch die neueste oder ist die 4 die neueste?
Die 5 ist die neueste, aber die gibt's nur ganz selten. Die ist wie Yeti oder das Monster von Loch Ness. Die hat noch nie einer in freier Wildbahn gesehen, die PlayStation 5.
Ja, irgendwie ist es ein urbaner Mythos. Leute, es ist der Podcast für alle Junggebliebenen. Es ist Boomer Cringe. Wir machen die kurze Mittwochsausgabe. Kurzes Update, kurz checken, wie bei euch die Stimmung, euch auch einen kleinen Energy Ball in eure Richtung werfen, damit ihr den Rest der Woche durchhaltet. Bei euren Jobs, die ihr gerade macht. Vielleicht seid ihr auf einem Stepper. Vielleicht seid ihr auch gerade auf dem Weg zu einer guten alten Bekannten, die ihr lange nicht besucht habt. Oder ihr seid auf dem Weg, Schluss zu machen. Ihr seid in der Bahn, seid ohne Fahrkarte erwischt worden, hört unterm Podcast. Irgendwo erwischen wir euch immer. Und heute geht es vor allem um eine Sache, die wir am letzten Sonntag vergessen haben, weil wir ausnahmsweise mal am Freitag aufgenommen haben. Wir versuchen immer so nah wie möglich am Sendetermin zu sein, aber letzten Freitag war es halt so und dann haben wir den ESC-Vorentscheid leider nicht mehr in die Sendung unterbringen können. Da haben sich einige Leute bitterböse beschwert, Jan.
Also wir haben ihn zumindest in die Sendung bringen können, aber wir waren eben nicht aktuell.
Das heißt, aber die Sendung, nein, wir haben die Sendung nicht gesehen. Wir haben sie aber gesehen. Ich habe dir noch extra eine SMS geschickt, den Vorentscheid sich anzugucken am Freitagabend. Hast du ihn dir denn angeguckt?
Ich habe ihn mir angeguckt, hauptsächlich, weil ich wissen wollte, welches Kleid trägt Riccardo Simonetti heute Abend. Es war ein wunderschönes pinkes mit Pailletten besticktes Kleid-Ensemble. Sah sehr, sehr gut aus, hat Barbara Schöneberger optisch natürlich die Schau gestohlen, aber war auch nicht anders zu erwarten. Er ist ein Spotify Supertier, ist jetzt einer von uns, deswegen da Shoutout und große Empathie und Solidarität in diese Richtung. Ich muss aber sagen, und das wollten wir eigentlich am Sonntag machen, letzte Woche, dass wir uns nochmal ganz kurz das Line-Up der deutschen Vorausscheidungen vornehmen, dass wir nochmal gucken, welche bösen Wörter man diesen Bands mit auf den Weg geben kann. Das kann man jetzt leider nicht mehr, weil es gibt jetzt seit letzten Freitag, übrigens, war das echt Zufall, dass der Eurovision Song Contest die Vorausscheidung im ersten deutschen Fernsehen so programmiert war, dass sie gegen meine Sendung lief, die zeitgleich im ZDF lief? Kann das sein, dass es Zufall war oder war das Absicht vom NDR?
Das hat Barbara Schöneberger extra so geplant. Also erstmal muss ich sagen, bei dieser Veranstaltung war eine ganz merkwürdige Stimmung. Haben die das im Privatstudio von Barbara Schöneberger in ihrer Garage aufgenommen. Das war so ein verkleinertes Fernsehstudio. Hatte NDR-Flair, finde ich, das Ganze. Es wurde bestimmt in Hamburg. Wurde es in Hamburg ausgestrahlt?
Es wurde in Hamburg aufgezeichnet und erst wollten sie, glaube ich, das an einem Ort machen, wo viele Menschen reinpassen. Dann hat der NDR aber festgestellt, dass er gar nicht die Telefonnummer.
Interessiert
niemanden. Und haben es in einem kleinen Studio. Die haben die alten Kulissen von der NDR-Talkshow noch zur Seite geräumt und Bettina Tietjen und Alexander Bommes und alle mussten kurz warten, bis das fertig aufgezeichnet war. Auch um 22.50 Uhr lief das. Also da sieht man, mit wie wenig Liebe da der NDR rangeht an diese ganze Geschichte.
Und ganz merkwürdig, eine Live-Sendung um 22 Uhr, das war wirklich eine ganz merkwürdige Zeit und letztendlich gewonnen und für uns in Liverpool treten an
Lord of the Lost.
Lord
also
of the Lost,
die Herren ey. Der Verlierer, kann man eigentlich sagen. Im Grunde genommen passt ja eigentlich ganz gut. Deutschland wird wahrscheinlich wieder, diesmal vielleicht, weil es ein bisschen rockig ist. Aber das ist, also ich will jetzt nicht, ich weiß, du bist ja bestimmt. Wie schätzt du das ein, Metal-mäßig? Das ist ja Metal auf eine Art.
Ja, jetzt habe ich gerade in Vorbereitung auf die Sendung eine Mail bekommen von einem Gründungsmitglied aus der Band, Klaas, den wir geschrieben haben. Habe ich dir gerade weitergeleitet. Ich bin Klaas und Gründungsmitglied von Lord of the Lost und liebe eure Show seit vielen Jahren. Und nun wurde mir die Ehre zuteil, von euch erwähnt zu werden. Ich freue mich immer über unsere Parallelen, Olli. Ich war auch lange Zeit DJ im Lunacy und habe als Stagehand gearbeitet. Und dann hat er auch noch Bekannte, die ich auch kenne. Ja, das wird mich nicht dran hindern, jetzt ganz kurz zu sagen, dass es trotzdem mich nicht abgeholt hat. Und das ist einfach nicht meine Mucke.
Das
ist
sehr moderat formuliert, dass sie das nicht abgeholt hat, Lord of the Lost.
Ey, ganz ehrlich, der Sänger sieht aus wie Clancy Brown aus Highlander, der Böse. Weißt du, aus Highlander, ja. Der Böse, der Koga, der so sieht er aus. Und das ist halt kein Metal, das ist so Himrock. Und das ist, die machen das schon seit vielen Jahren, kommen aus Hamburg, haben bestimmt ihre Berechtigung, ihre Fans. Das war aber immer die Art von Metal, die ich leider nie mochte. Für mich ist es auch kein Metal. Für mich erinnert es am meisten so an Him und so eine Band. So Gothic, Elektro, so ein Hybrid aus so Rammstein-Verklappungen, also mit englischen Texten. Und dann irgendwie auch so Him und so Bombast, Musical, Rock, Metal.
Ja, also eigentlich, ehrlich gesagt, ist es so ein bisschen ist Lord of the Lost so ein bisschen das, was passiert, wenn wir beide uns gemeinsam mit jeweils den gleichen Anteilen eine Metalband ausdenken müssen.
Wahrscheinlich, ja.
Also du sagst ja, du folgst die Gitarre und da so muss die Stimme sein. Und ich hätte gerne noch Glitzerkostüme und die müssen ein bisschen Kajal haben. Das Ganze muss musicalmäßig mehr aussehen.
Kannst du mir mal erklären, warum das Ausland über unsere deutschen Künstler abgestimmt hat? Was war denn das für eine Logik da mit Italien und Spanien und diese Länder, die dazu kamen? Das habe ich irgendwie nicht kapiert.
Das war, ich glaube, also, es wurden nur die alten Achsenmächte wurden nur gefragt. Es wurden also ausländische
Länder gefragt. Wo man sich sicher sein kann, dass es überhaupt ein Punkt kommt. Ja, ja.
Es wurden nur die Achsenmächte gefragt. Ich finde das grundsätzlich eine super Idee, dass es einen Musikwettbewerb gibt. Ich muss aber sagen, und ich will jetzt mich auch gar nicht so sehr am NDR abarbeiten, dass die mediale Berichterstattung, die Begleitung, das hat dieses ganze Ding hat so eine Art, das ist so, für mich ist das Kulturautoritarismus. Das ist einfach, da wird quasi von einer Jury, einer gesichtslosen Jury, zusammen mit einer TikTok-Community, die Icke Hüftgold, dann die jungen Leute wollen Icke Hüftgold hören, das wird dann da so einem zur Abstimmung hingelegt. Das ist so ein bisschen so, wie wenn man in ein Restaurant kommt und man ist aber Vegetarier und man kriegt dann Schinkenröllchen mit Spargel und man kriegt ein dickes Schnitzel, ja, genau. Einen Rumpsteak, aber ich will ein vernünftiges vegetarisches Gericht haben oder ich möchte irgendwie eine echte
Auswahl
haben.
Das, was Sie bestellt
haben,
hatten wir nicht, aber wir haben was Ähnliches für Sie da.
Ja, und es ist alles, und alles, allem haftet so ein bisschen evangelischer Kirchentag an, das ist irgendwie so ein bisschen immer. Und das kann doch eigentlich nicht sein.
Wir haben doch so geile Künstler in unserem Land. Wir haben doch so geile Leute, so geile Typen.
Ja, und
warum macht das nicht mal einer?
Nee, und ich glaub,
warum macht das nicht mal... Wer sucht diese 6 Künstler
das
aus?
Das möchte ich alles gar nicht so genau wissen. Das ist alleine, dass einem dann nur so eine undemokratisch zustande gekommene Sache hingelegt wird. Das ist für mich schon, im Grunde genommen, ist das schon der Denkfehler. Und ich weigere mich auch, da so ins System einzusteigen, um das Ding von innen aufzurollen. Also die Energie, die Stefan Raab da jahrelang aufgebracht hat. Ich glaube, von 1997 ging es los bis zu Lena Meyer-Landrut. Da hat er dann aufgehört. Also es war Stefan Raab, hat sich jahrelang da reingeschmissen.
Hat der nicht auch die Vorentscheidung dann für Deutschland gemacht?
Der hat das System von innen zu verändern. So wie Albert Speer versucht hat, die NSDAP auf links zu drehen. Der ist quasi da... Albert Speer war ja der Nazi, der im Grunde genommen nur dabei war,
um... Der gute Nazi.
Ich will jetzt nicht den Eurovision Song Contest in Deutschland mit der NSDAP vergleichen und Stefan Raab nicht mit Albert Speer. Aber...
Tag 24, Redakteure, spitzt eure schlechten Bleistifte. Ja.
Genau, nee, aber ich finde der Ansatz, also grundsätzlich zu sagen, das ist ein System, was man irgendwie von innen nochmal erneuern kann, das geht nicht mehr. Ich würde mich da jetzt eher dem alliierten Ansatz zuwenden. Das muss, der Eurovision Song Contest muss von außen befreit werden. Wie genau das aussieht, weiß ich noch nicht. Aber man muss sich eigentlich zusammenschließen. Es müssen eigentlich nicht abgeneigte Länder sich um Deutschland herum zusammentun und sagen, ey, passt mal auf, Freunde, Konfrontation. Jetzt machen wir wie bei Anonyme Alkoholiker. Jetzt sagen wir dir einmal die Wahrheit ins Gesicht. Das kann man aber nicht mehr, das System in sich kriegt das alleine nicht mehr hin, im Grunde genommen.
Weißt du, was ich geil finden würde, wenn wir wieder Letzter werden, ne? Dass der Sänger von Lord of the Lost nochmal das Mikro kriegt und sagt, ey Leute, wir brauchen einfach Hilfe. Also Deutschland, können wir nicht mehr irgendwie Schülerpraktikum irgendwie in Island machen oder so mit ein paar Songwritern und mal gucken, wie die das so aufziehen. Wir brauchen Hilfe, wir kriegen es nicht mehr hin. Wir versuchen alles, aber wir werden immer Letzter.
Ja, und ich weiß auch. Und das schön zu reden, also das dann dabei immer, das schön schön zu reden, beziehungsweise die anderen so schlecht zu reden, dass das eigene, der eigene Beitrag gut dabei aussieht, das kann ja auch nicht langfristig die Lösung sein. Und es geht mir gar nicht darum, dass ich gewinnen möchte, oder dass ich will, dass Deutschland gewinnt. Ganz im Gegenteil, ich verliere auch gerne. Und
du willst einfach wieder stolz auf dein Land sein.
Nein. Ich find das okay zu verlieren, auch nur, aber mit einem Beitrag, wo das ganze Land sagt, yes, Alter. Und wenn wir damit verlieren, ey, ganz ehrlich, ist fick egal, weil wir sind einfach die Geilsten, wir verstehen's einfach. Aber Lord of the Lost klingt so ein bisschen so, ehrlich gesagt, kennst du, weißt du noch Lord of the Dance? Das war für alle Leute, die Appassionata, die Pferdeshow und Holiday on Ice schon gesehen hatten, die bei der neue, und die für den Cirque du Soleil, die das Cirque du Soleil so krass fanden, die waren irgendwann bei Lord of the Dance immer, dieses komische, So klingt das doch. Und ehrlich gesagt, das Konzept ist auch nicht weit weg davon. Das ist es nicht. Das ist es nicht, sorry.
Das ist es wirklich nicht. Das ist es nicht. Und vielleicht dann doch auch wirklich mal versuchen, ein paar Leute vorher, also im Vorentscheid schon mal, wenn du schon denkst, du musst da zwischen Cholera und Pest auswählen bei diesen sechs Künstlern, weil das alles irgendwie so, ja, wie du sagst, so kirchentagsmäßig ist und noch nie von jemandem was gehört, was, oder auch, dass er irgendwie, dass der Song jetzt mit viel Leidenschaft produziert wurde. Es ist ja entweder amerikanischer Song, einer mit dem Hut, so ein Johannes Oerding-Typ ist immer dabei, der hätte fast gewonnen, das war der zweite. Ja. So einer ist immer dabei, mit so einer Wildlederjacke, der dann immer da sitzt, und alle, inzwischen müssen auch alle eine Geschichte haben, warum sie welchen Song haben. Das ist auch, das nervt mich übrigens, wer wird Millionär so sehr? Am Anfang saß da immer nur die Begleitperson. Inzwischen wird die Begleitperson nach vorne geholt und inzwischen muss jeder eine Geschichte erzählen. Jeder muss irgendwas im Leben erlebt haben. Er muss sein Trauma, Günther Jauch, erzählen, als wenn ich das machen würde. Oder dass mal irgendwie jemand in der Boutique gearbeitet hat und Jack Nicholson kam da rein und hatte eingekauft in Trier oder so, weißt du? Ja. Irgendwie musst du immer mit einer Geschichte da glänzen. Nervt mich auch. Lass die Leute doch bitte da einfach sitzen.
Das war wie bei DSDS, wo ab Staffel 4 oder sowas immer ein naher Verwandter gestorben sein musste, für den man die ganze Energie im Recall nochmal aus der Seele rausholt, und nur deswegen ist man dann weitergekommen. Das ist, erschöpft sich irgendwann. Ich finde es auch bei Wer wird Millionär und auch bei
man kann auch nicht für jeden Mitleid dann haben, weil wir haben alle Scheißgeschichten und wir wollen die nicht alle raushauen, und wenn das wird inflationär benutzt. Ich meine, das sind ja 5 tragische Geschichten bei Deutschland sucht den Superstar. Von jedem zweiten Kandidaten ist da irgendwas passiert, und das wird in Zeitlupe mit traurigen Bildern in Schwarz-Weiß-Rückblenden nochmal durchgearbeitet.
Ja,
aber
wie ist jetzt unser Ansatz? Ja. Weil jetzt hast du ja gerade offengelegt, kurz vor der Sendung mir, und schön, dass du es dann doch auch in die Sendung holst, dass du offensichtlich persönliche Verbindungen zu einem der Lord of the Lost Mitglieder hast, weil die irgendwie aus derselben Region kommen und auch mal gerinkt haben.
Aus Hamburg, das ist eine Metal, das ist so eine klassische Metal, da gab es oft schon in Hamburg, wie ist es nochmal, For Lynn, also mit F4 und dann Lynn geschrieben. Mhm. Es gab immer so eine komischen Bands, in Hamburg hat ja auch so eine Metal-Szene, aber das ist, die haben dann so ihren eigenen Fan-Radiuskreis, und das ist auch völlig legitim, diese Art von Musik. Ist
keine Spekulation, keine Gerüchte.
Aber ich möchte nicht, übrigens hat der Sänger definitiv seinen Wikipedia-Eintrag selber geschrieben. Alter, kennst du, also ernsthaft, da wird alles geschrieben, an welcher Schule er wo was gemacht hat, hier und da. Das ist auch immer so geil inzwischen bei Wikipedia. Wenn du genau liest, genau wie bei Vox Club, der da ausgestiegen ist, der eine, der hat sogar bewertet, schade, leider hat die Karriere da nicht so hingehauen, das lag aber am Corona. Das steht in seinem Wikipedia-Eintrag, jeder kann riechen, dass er das selber geschrieben
hat. Vox Club, da guck ich jetzt mal rein, Vox Club, welcher denn?
Julian David, der hat ja definitiv sein Wikipedia-Eintrag
aus Mannheim
geschrieben.
Er absolvierte,
er hatte sich so viel Mühe gegeben mit, das klingt mehr wie ein Fanbericht als sein Wikipedia-Eintrag. Am Ende mit dem Song da, und das Corona war, und er hat eigentlich
Lied gehabt, hier. 2022 veröffentlichte Julian David seine neue Single Feuerfunkenregen. Auch ein guter Titel, ist für jeden was dabei. Wenn du Feuer nicht magst, magst du Funken. Wenn du auf Funken und Feuer nicht stehst, ist vielleicht Regen genau dein Ding. Damit wollte er sein Comeback einleiten und eigentlich nur das tun, was er am besten kann, gute Laune verbreiten. Da steht, Moment mal, wo ist denn da die Quelle? Wenn das, ja, da musst du eine Quelle eingeblendet sein. Er wollte gute Laune verbreiten. Wo ist da die Quelle, die das verifiziert? Dieses Comeback schien auch wunderbar zu funktionieren. Feuer, Funken, Regen kletterte sofort bis an die Spitze der deutschen Schlager. Was ist denn die Spitze der deutschen Schlagerparade?
Als wenn das noch einen interessiert.
Ey, da muss ich mal, ganz kurz, die Wikipedia-Community. Also warum sind die bei Julian David, lassen den das so durchgehen, und bei mir sind die so super streng im Wikipedia-Eintrag, dass man da überhaupt nichts ändern kann.
Bei mir stehen auch.
Ich wollte meine Penislänge mal aktualisieren, aber es hat nicht funktioniert.
Wenn es einer ist, der boshaft ist und den Wikipedia-Eintrag für bearbeitet, gibt's auch.
Ja, aber bei mir ist es so, das sind so...
Aber warum hat es dann nicht geklappt mit seinem Song?
Was hat dieses Comeback schien noch wunderbar zu funktionieren. Er kletterte bis an die Spitze der Schlagerparade. Doch dann haben viele Radiostationen den Song wieder aus dem Programm genommen. Schuld daran ist der Krieg in der Ukraine. Also letztlich hat Wladimir Putin die Karriere von Julian David zerstört. Von Julian David. Dafür nochmal 3 Leopard 2 Panzer mehr in die Ukraine schicken, um zur Rache für Julian David. Auch geil ist das Foto von Julian David 2018 vor so einem ZDF-Fernsehgartenaufsteller. Sieht gut aus, aber ja.
Er bereut es, dass er bei Vox, weil Voxtops treten immer noch auf in den ganzen Sachen. Er hat gedacht, er macht eine Einzelnummer. Jetzt will er zurück. Genau wie der Drummer von Dream Theater. Der will auch zurück, aber kommt auch nicht mehr. Aber das ist eine andere Geschichte.
Also, gut zu wissen, aber ich frage mich wirklich, was da bei Wikipedia los ist, dass der Beitrag da so stehen kann. Und wirklich, also bei mir ist es echt so, da wird ganz, das ist ganz sophisticated. Ich habe da leider gar keine Energie für, das selbst zu machen. Ich lese es mir gerne mal durch.
Auch nicht.
Da steht aber Sachen so drin. Ich würde ab und zu gerne mal so Penisgröße aktualisieren oder keine Ahnung, irgendwie mal so.
Ja, aber ich finde es auch, manchmal stehen bei manchen Leuten einfach drin, wenn sie mal einen Shitstorm im Internet hatten.
Ja, genau, aber bei mir stehen nur, weil ich habe jede Woche einen Shitstorm im Internet, aber stehen nur die Sachen drin, wo das quasi politisch intendiert ist, dass es drinsteht. Sehr interessant, ganz spannendes Thema, auch überhaupt, wie Wikipedia entsteht, aber das ist was wir vielleicht heute nicht hier klären sollten, sondern ich möchte mich wirklich, ich finde es einfach eine gute Idee, dass wir uns weiter engagieren. Es ist ja letztlich auch was mit einer Art Patriotismus zu tun hat. Wir müssen uns, glaube ich, das ist so ein okayer Patriotismus, wenn man sich da, ich rede schon, komme mir vor, wie irgendwie...
Ey, come on, es ist eine Veranstaltung, die immer noch irgendwie
okay,
Spaß...
Die
Veranstaltung
um
macht einfach Spaß.
Ja, es ist einfach eine gute Veranstaltung, aber wir müssen sehen...
Und ich gucke mir das gerne an und ich bin echt... Ich würde es gerne mit dir zusammen mal
angucken. Aber wie können wir zwei, Oliver, unserem Heimatland da helfen?
Dienen.
Wie können wir... Ja, wir dienen Deutschland. Aber nicht sondern im Showbereich.
Na klar, das ist das, was wir am besten können, Jan. Deswegen machen wir den Quatsch. Leute unterhalten, das ist unsere große Stärke. Wir sind nicht dafür gemacht, den Leopard zu steuern oder da die Kanone abzuschießen.
Du nicht. Du wüsstest nicht, auf wen du schießen solltest. Auf die Russen oder auf die Ukrainer. Bei mir wäre das ganz klar.
Nein, darum geht's. Ich meine, ich wüsste noch nicht mal, wie ich das Ding ankriege. Das ist ja das Problem.
Du bist der Car-Guy von uns beiden. Auf jeden Fall ist der Eurovision Song Contest in Liverpool, der sollte eigentlich in der Ukraine stattfinden, da geht's zurzeit nicht, weil die Ukraine gerade Julian David rächt.
Ja.
Und deswegen ist das Ganze in Liverpool. Und jetzt müssen wir mal gucken. Also ich habe noch ein paar Kontakte zum NDR. Ich weiß aber, dass ich
Lass uns doch mal ganz kurz schwelgen über, weißt du, was so deine, hast du so ein, zwei Erinnerungen an den, ich bin ein bisschen älter als du, an den Eurovisions-Contest, also an die, du weißt, was ich meine?
An Eurovision
hast du an irgendwelche,
also natürlich,
ja, Eurovision Song Contest, meine
ich,
sorry.
Natürlich, ich bin genau in dem Alter, dass ich diesen Gildo Horn-Approach, da bin ich so richtig eingestiegen. Also das war eine abgeschmackte, laue Veranstaltung, die mich nicht interessiert hat. Und dann war das schon wild und irgendwie unglaubliches Mediengetue, so Ende der 90er, als Raab und Gildo Horn das gemacht haben. Und dann irgendwie so ein bisschen auch noch mit Lena. Natürlich, da war das irgendwie...
Ey, der Gildo Horn, der war mir so sympathisch. Ich habe den ja interviewt, auch für diese Doku, die ich gemacht habe, ne? Und habe ihn da im Fernsehgarten getroffen. Das ist ein richtig cooler Typ, finde ich so. Auch mit der Energy. Und der ist so, auch in seiner Welt, in seiner Zeit, macht da so sein Ding. Ist aber ein sehr demütiger, glaube ich, auch ein cooler, reflektierter Typ.
Kommt der nicht auch aus hier, genau wie Karl Marx.
Und war der nicht mehr Sozialarbeiter auch oder so?
Ja, ja, oder Behindertenpädagoge, glaube ich.
Behindertenpädagoge. Ist echt ein guter Mann.
Ja.
Und ich habe den mal gesehen in seiner Hochzeit, da habe ich Spot gefahren, da hat er den Laden zum Kochen gebracht, Alter, wirklich.
Das war gut. Kommt aus Trier, aus dem tiefsten Westen Deutschlands, an der quasi Luxemburger Grenze. Und da bin ich so richtig aufgestiegen und dann habe ich so echt wirklich jahrelang, ich weiß noch, ich war mal auf Korsika und habe dann da abends, weil ich da so hinterher war, ich finde eigentlich nur diesen Moment der Punktevergabe geil und so ein bisschen ist aber auch immer beim Eurovision Song Contest so der leichte Hass dabei, dass wir es irgendwie nicht hinbekommen. Und zwar eigentlich nicht so, ich würde sagen, nicht mit so einem echten Ehrgeiz, sondern eher, so, das ist wie früher man nicht so richtig sich bei Weltmeisterschaften die Nationalhymne mitgesungen hat beim Fußball. Das lässt sich beim Eurovision Song Contest sehr schön fortführen, weil beim Fußball so ein bisschen echter Patriotismus mit reingerutscht ist. Und beim ESC ist es alles immer noch so schön abgeschmackt wie 1990 bei der WM, weißt du? Wo selbst mein Vater, der ja Bulle war, immer gesagt hat, ey, wir singen hier aber bei uns, in der Familie singen wir nicht die Nationalhymne. Das machen wir aber nicht hier. Weil, weißt du, Freunde von mir, die irgendwie dann da die Nationalhymne gesungen haben, mein Vater, hörst du bitte auf, die Nationalhymne zu singen? Bist du bescheuert als Kind? Würde heute auch, nicht mehr, heute auch nicht mehr passieren. Beim ESC ist es so.
Würde heute auch nicht mehr passieren.
Man schämt sich.
Ich kann mich daran erinnern, dass wir. Ich kann mich daran erinnern, das sind die entscheidenden Jahre, die uns trennen. Wie 1982 Nicole mit ein bisschen Frieden gewonnen hat. Da war ich nämlich 9 Jahre alt und habe mit meinen Eltern zusammen das geguckt. Ralf Siegel, Tränen über Gesicht hier.
Kajal verlaufen.
Kajal verlaufen. Und das war eine besondere Sache. Und dann kann ich mich daran erinnern, 1985 Johnny Logan gewinnt mit Hold Me Now als einziger Künstler zum zweiten Mal, nachdem er 1973, glaube ich, mit What's Another Year oder so auch schon mal den gewonnen hatte, hat Johnny Logan, der immer noch die gleiche Stimme haben die damals, er hat immer noch die Stimme, die er damals noch hatte. Und er sieht immer noch so gut. Das war ein Frauenschwamm, Johnny Logan. Hold Me Now hieß die Nummer, mit der den Grand Prix, glaube ich, 85 gewonnen hat. Nicole, ich kann mich wirklich daran erinnern, und ich erinnere mich so gut daran, weil das bei meinen Eltern in den 80er Jahren bei uns zu Hause wirklich ein Happening war. Da wurden dann Onkel und Tante noch eingeladen und saßen die zu Hause mit kleinen Zetteln und Stiften und haben sich Notizen zu jedem Künstler gemacht, um ihre eigene Abstimmung zu machen. So sehr war das in meiner Familie wirklich zelebriert und wurde das zelebriert. Und deswegen habe ich da auch wirklich, wirklich eine emotionale Verbindung zum Grand Prix, auch wenn ich das nicht jedes Jahr verfolgt habe. Ich weiß nicht, das wird dieses Jahr wieder scheitern. Mit. Sorry, Lord of the Lost. Auch, ihr habt es auch verdient, dass man euch mal. Das sind eure großen 5 Minuten, ne? Aber ist das repräsentativ für irgendwas? Oder glaubt man, vor allem dieser B-Teil, wo der, wenn er da komisch singt, so abgehackt singt, und dann in so, das ist doch so semi-gutes Englisch, glaube ich. Nur, also, ich weiß es nicht. Ich drück euch die Daumen, Jungs. Aber ja, nicht böse sein, wenn es nichts wird.
Ja.
When I say Lindsay, you say Blythe. Lindsay!
Blythe!
Lindsay!
Blythe!
Hi, ich bin Luisa Neubauer und ich bin Host vom 1,5 Grad Podcast. Wir waren in einer längeren Pause und sind jetzt wieder da. Ich freue mich mega. In der ersten Folge nehme ich euch mit nach Lützerath, behind the scenes, in den Matsch, dort, wo der Protest, der Konflikt und viel, viel mehr stattgefunden hat, wo Greta und ich zusammen gefragt haben, was zum Henker mit der Welt passiert. 1,5 Grad, die neue Folge jetzt auf Spotify.
Baby, mach sie an die Bluetooth-Box, Box, Box. Jan und Olli sitzen vor dem Mikros.
Naja, gut, Olli, aber noch was Konstruktives, Produktives, wie man aus dem Scheiß rauskommt, können wir dann Beitrag zu leisten? Der NDR hat sich bislang nicht gemeldet. Meine Telefonnummer ist da bekannt. Auch deine Telefonnummer dürfte im Norddeutschen Rundfunk ja bekannt sein. Wir haben mehrfach jetzt jahrelang angeboten, da
wir haben gebuhlt.
Im Zweikanalton aufzutreten. Ich sag mal so, vielleicht ist der Approach in diesem Jahr wirklich von außen einfach so eine Art kulturellen D-Day, den wir gemeinsam mit anderen Alliierten, und dann wird Deutschland von außen befreit, Eurovision Song Contest mäßig. Genau. Vielleicht treten wir an für, wie diese Dänen damals, Fly on the wings of love.
Wir treten für ein anderes Land an.
Für Dänemark.
Genau.
Für Dänemark.
Ja, aber ich würde, oder ich, nee, ich würde. Sag mal, Quiz-Taxi wollte ich dir noch fragen. Eine Frage, was passt du noch ins Thema? Hast du früher Quiz-Taxi geguckt?
Ja, klar, eigentlich? Natürlich. Natürlich habe ich Quiz-Taxi geguckt.
Der Typ von Quiz-Taxi, der sah immer so ein bisschen aus wie der Bruder von Domian. Der hat nie wieder was. Kannst du dich an den noch erinnern?
Ja, wie heißt der? Thomas, ich weiß, der hat in Köln doch eine, warte mal.
Was? Ich wollte dich nämlich fragen, das ist doch eine Kölner Idee gewesen. Was macht der? Zwei Themen noch, Jan, bevor wir aufhören. Muss ich
Thomas
also
Hackenberg.
Einmal das Quiz-Taxi. Okay.
Thomas Hackenberg hatte genau. Eine Bodega in einer Friesenstraße in Köln, wo ich legendär meinen Geburtstag gefeiert habe, zu einer ganz heißen Zeit.
Und aber warum hat der nie wieder was gemacht? Das war doch ein sympathischer Typ, der Thomas.
Thomas Hackenberg, ich glaube, der ist im hinter den Kulissen im Bereich weiter tätig. Ich glaube, der hat ein Tapas-Restaurant gehabt in der Friesenstraße. Erzähl
weiter mit deinem Geburtstag.
Private Geschichte, ganz kurz am Mittwoch. Ich habe mal meinen Geburtstag gefeiert.
Im Quiz-Taxi?
Nein, in der Bodega von Thomas Hackenberg in der Friesenstraße. Ich weiß gar nicht, ob er die immer noch hat, aber sehr leckere Tapas gab's da. Im selben Restaurant, am selben Abend, wo ich da reingekommen bin, nach einer 1Live-Sendung mit einer ganz großen Gruppe von Leuten, was wirklich nicht meine Art ist. Das waren meine 3 hohen Monate, wo ich kurz gedacht habe, ich bin Promi, bin dann quasi mit meinen Kolleginnen und Kollegen von 1Live nach meiner Radiosendung, nach einer Aufzeichnung einer Radiosendung, gemeinschaftlich dazu 20 oder sowas reingelaufen. Im selben Raum saß, weiß ich noch wie heute, Sarah Kuttner oben. Und zwar so,
dass man
oben, wenn man beim Reinkommen, jeder hat die gesehen, jeder. Und da hab ich gedacht, ey, wenn ich eines Tages mal so prominent bin wie Sarah Kuttner, setze ich mich nicht so hin, dass mich jeder sofort sieht, wenn man in den Laden reinkommt, sondern immer andersrum. Schnitt, dann saß ich im Grill Royal und zwar direkt vorne und jeder hat mich gesehen. So, dann sind wir runtergegangen.
Stimmt, da haben sich übrigens, ich war dann nachher noch einmal im Grillal, haben sich alle noch köstlich drum amüsiert, ja, dass du dich direkt vorne hingesetzt
hast. Hinsetzen lassen, ich bin da ganz demütig. Der Kellner hat einfach gesagt, setz dich da hin. Ich so, ja, mach ich. Weil ich bin nämlich nicht so einer, der sich dann da wieder setzt. Auf jeden Fall haben wir dann unten Geburtstag gefeiert und danach, pass auf, echt wahre Geschichte, das war damals war eine wilde Zeit und dann sind wir danach alle gemeinschaftlich noch in ein Bordell gegangen. Das ist eine wahre Geschichte. Und zwar nicht, also nicht um, also es war, ist
so. Nicht Ficky-Ficky.
Nein, sondern so ein Kölner.
So auf kultig, auf ironisch,
abgebrochen, so ein Kölner 50er Jahre Etablissement im Bahnhofsbereich. Das damals irgendwie, ja, ja, wo man dann so hingegangen ist und das irgendwie wild fand. Und es gibt einen berühmten Komiker. Das kann ich auch nicht, kann ich eigentlich nicht erzählen. Ich kann es anonymisiert machen. Einen berühmten Komiker, der sich von der Situation, weil ich natürlich keinen Alkohol getrunken habe und es einfach nur irgendwie spannend fand und dann irgendwie einer diesen Vorschlag irgendwie aufgebracht hat, dann sind wir alle hingefahren und nicht nur Männer, sonst war eine gemischte Gruppe, also Männer und Frauen, und dann saßen wir da und dann gab es da so eine Vorführung und ich weiß noch, hat sich auf meine Netzhaut eingebrannt, wie ein berühmter, inzwischen nicht mehr ganz so berühmter, aber ein damals recht berühmter Comedian Sprühsahne vom Gesäß einer Tänzerin aufgenommen hat, mit einem Körperteil von sich selbst. Ja. Und immer wenn ich diesen Comedian jetzt sehe, das inzwischen ist er im Bereich Werbung, ist er jetzt tätig. Okay. Muss ich daran denken.
Du musst mir nicht sagen, was es ist.
Ja, sag ich dir gleich im Anschluss. Aber habe ich danach auch nie wieder gemacht und das war dann irgendwie.
Ach, das sind Bilder, die brennen sich ein.
Ja, aber dafür ist doch die Mittwochssendung da. Das wird ja niemals das Licht der Öffentlichkeit erblicken. Das kann man ja einfach mal so erzählen.
Und es gibt eine Band früher, die haben Sex auf der Bühne gemacht und Metal gespielt. Die hießen Rock Bitch. Das war in den 90er Jahren Ding. Und der Booker von einem Laden, für dich gearbeitet hat, hat sich auf die Bühne ziehen lassen und war am Ende. Ist egal, möchte ich auch nicht erzählen. Es gab auf alle Fälle sexuelle Verquickung auf der Bühne, die alle Leute, die jahrelang für ihn gearbeitet haben, an diesem Abend, er war sternhagelvoll besoffen haben, gesehen haben. Und danach hat er echt ein Problem gehabt. Und ich habe ihn vor ein paar Tagen, das erste Mal seit 20 Jahren wieder getroffen und meinte zu ihm, na, damals Rockpitch. Und er so, ach, hör auf, Mann, du weißt das immer noch. Der schämt sich immer noch dafür.
Es gab auch eine Geschichte, wer war denn das nochmal? Als eine Band bei uns war, ich glaube, es war entweder die Liga der gewöhnlichen Gentlemen oder Markus Wiebusch. Die haben irgendwas, wo ich dich mal darauf angesprochen habe, mit irgendeiner Schüssel oder sowas, irgendeine Geschichte, wo ich ein Stichwort dir sagen musste, wo du auch dann gesagt hast, ach, hör doch auf, das jetzt zu erzählen. Irgendein Stichwort war es, ich hab's leider vergessen. Irgendwas mit einer Suppe, eine Schüssel.
Kartoffelsalat. Es gab ganz lange das Gerücht, dass ich mal...
Genau. Aber war das
nochmal? Das kann alle, ey, das ist eine Geschichte, die findest du noch in alten Foren. Das war lange vor meiner, dass ich mal 2004 besoffen beim Konzert im Catering, weil ich genervt war vom Veranstalter, meinen Penis in den Kartoffelsalat gesteckt hätte. Und, aber ich habe dir niemanden gezeigt, und es war keine sexuelle Belästigung oder so.
Es war nur einfach der Kartoffelsalat.
Es war nur der Kartoffelsalat,
das
hat auch keiner gesehen, deswegen ist es auch nicht wahr. Deswegen kann es gar nicht wahr sein, weil es hat gar keiner gesehen. Also es kann gar nicht wahr sein, mit anderen Worten. Also es gibt Geschichten. Ach, hör auf mit den alten Räubergeschichten.
Hör auf,
mit,
das also glaubt doch keiner.
Auf der Seite von Quiztaxi im Blog hat jemand alle falschen Antworten aufgeschrieben. Keine Ahnung, wer die Zeit hatte, habe ich gestern zum Beispiel gesehen. Mhm. Völlig irre. Gute Sendung, Quiztaxi. Keine Ahnung, warum das irgendwann eingestellt wurde. Und die allerletzte Geschichte, die ich unbedingt nochmal hier loswerden muss. Ich habe Der Schwarm weitergeguckt.
Und?
Die teuerste deutsche Produktion, 40 Millionen. Der ZDF hat das Ganze produziert.
Ja, das ist mir schon klar. Deswegen ist in der ZDF-Mediathek das Ganze.
Und ich sag dir mal eine Sache. Da hat sich einer richtig die Taschen vollgesteckt. Ich möchte gerne wissen, wo die 40 Millionen geblieben sind. Die 40 Millionen, ne, die sind nicht in diese Produktion gegangen. Da gibt's Fehler in diesem Ding. In der neuen Folge wurde nachgedreht oder so. Da hat die Schauspielerin, die Hauptdarstellerin, diese Rothaarige, auf einmal eine Perücke auf. Dann ist das also, dann auch die Dialoge, wie die Leute reden. Also ich habe selten, ganz ehrlich. Und es ist sehr erfolgreich und ich glaube, alle gucken das, weil sie denken, wow, was kommt da jetzt noch? Es ist faszinierend. Wenn ich irgendwas damit zu tun hätte und das abrechnen müsste beim ZDF, dann würde ich mir jetzt von den Produzenten mal die Quittung geben lassen für die Produktion. Ganz ehrlich, Leute, das gebe ich euch hiermit auf den Weg, deinen lieben Kollegen vom ZDF. Wirklich eine bemerkenswerte Serie.
Ich kann ja sagen, so, die Revision und das Controlling vom ZDF ist vorzüglich. Das ist Ja. Das ist so ein engmaschiges Controlling. Da ist,
du hast vollkommen recht.
Ich habe noch
hier so viele Themen, Jan, aber alles weitere am Sonntag, ja, würde ich sagen. Ne?
Wir geben zu viel. Wir haben jetzt wirklich so viel Gas gegeben. Und lass uns mal die Energie ein bisschen aufsparen. Und wenn ihr Vorschläge habt dafür, wie man den Eurovision Song Contest retten könnte, was wir dazu beitragen könnten, Entschuldigung. Und
ich pack ganz kurz noch, Entschuldigung, wenn ich unterbreche, Lord of the Lost trotzdem rauf mit dem Song Blood and Glitter, weil jetzt ist das nochmal unser Song des Jahres. Und dann, ja, den packe ich noch auf. Und noch Him mit Wicked Game, aber beides nur auf die Metal-Liste.
Nee, nicht auf,
ja?
Willst du,
Wicked
Him. Du willst beides auf die Metal-Liste?
Ja. Ja, auf die Metal-Liste. Ey, Lord of the Lost gehört zum erweiterten Familienkreis der Metaller. Ja. Im erweiterten Kreis.
Ja.
Ja? Er gehört noch nicht zum engen Circle.
Aber das ist total gemein, weil wenn das jetzt irgendwie wieder so ein Typ mit Mütze gewesen wäre oder irgendwie so, keine Ahnung, so eine aufgetunte Pop-Tante.
Dann, jetzt lass mich den Song eine Woche darauf packen.
Ja, dann würde man auch mehr Gehässigkeit verspüren. Lord of the Lost ist so das geringste Übel aus der Auswahl. Aber das kann es doch auch nicht sein. Das ist doch, kann doch nicht unser Anspruch als Kulturnation sein. Das kann es doch nicht sein. Olli, das kann es doch nicht sein.
Wo sind die Bilder? Wo sind die? Genau, nächste Woche, nächsten Sonntag sind wir da mit der großen Sendung.
Ich verrate jetzt, welcher Comedian mal Sprühsahne vom Arsch von einer Nacktänzerin bei einem Geburtstag von mir, der in einem Bordell endete. Auch allein das ist auch, also es ist so lange her.
Darf ich einmal raten und du sagst, wenn ich richtig habe, dann sagst du ja, dass er das ist?
Nicht, wenn das Mikrofon noch auf ist. Das können wir uns nicht erlauben. Okay, Du weißt, wie es ist.
Das stimmt.
Ja. Inzwischen gibt es diese Menschen, also die Leute inzwischen sind alle mit Verschwiegenheitserklärungen geknebelt und gefesselt, da darf keiner mehr was zu sagen. Auch die Bordelle und die Institutionen gibt's auch nicht mehr. Sprühsahne ist auch komplett verboten. Gibt's Sprühsahne noch? Ja, gibt's noch, ne?
Ja, Marc mochte ich nie so gerne.
Nee, mochte ich auch nicht so gerne. Habe ich aber noch mal eine Zeit lang...
Weißt du, was ich gestern in der Küche selber gemacht habe?
Sprühsahne?
Zabayone.
Nee. Ich habe ein schönes Wort für dich.
Musst du ordentlich rühren.
Was
denn?
Ein echtes Wort. Taschenkrebs-Tartar.
Taschenkrebs-Tartar?
Taschenkrebs-Tartar.
Guter Song für die nächste Team-Scheiße-Platte.
Wir hören uns am Sonntag wieder bei Fest und Flauschig. Bis dann.